Fangen wir an.
Die zentrale Zielsetzung des Transhumanismus ist wirklich, dass das Individuum eine verbesserte Lebensqualität erreicht.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin vor 44 Jahren geboren. Das heißt, ich stehe ungefähr in meiner Lebensmitte. Vor 150 Jahren allerdings wäre ich rein statistisch gesehen wahrscheinlich schon tot. Die Lebenserwartung der Menschen hat sich im letzten Jahrhundert nämlich radikal erhöht und viele glauben, dass noch mehr drin ist. Der erste Mensch, der 1000 Jahre alt wird, ist schon geboren. Das ist ein Ausspruch des Wissenschaftlers Aubrey de Grey, den auch meine heutigen Experten immer wieder zitieren, denn sie sind beide Anhänger des Transhumanismus. Das ist eine Bewegung, die sich mit den Möglichkeiten des perfekten Menschseins beschäftigt. Es geht um das längere und vor allem gesündere Leben, um Verschmelzung von Mensch und Maschine und vor allem darum, den eigenen Körper neu zu erschaffen und seine begrenzten Möglichkeiten zu erweitern. Bernd Kleine-Gunk ist dabei Medizinprofessor und Anti-Aging-Experte. Stefan Lorenz-Sorgner ist Philosophieprofessor und einer der führenden Köpfe der transhumanistischen Bewegung, die vor allem auch von Superreichen wie Elon Musk oder Google-Kopf Ray Kurzweil unterstützt wird. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns perfektionieren können, bessere Menschen zu werden. Geht das wirklich? Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Lieber Bernd Kleine-Gunk und lieber Stefan Lorenz-Sorgner.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo?
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung.
Bei Fangen wir an geht's immer darum, im Leben der ZuhörerInnen was zu verbessern. Und heute geht's, kann man sagen, um eine Bewegung, die die Menschheit verbessern will. Kann man das so runterbrechen?
Na, einerseits geht es durchaus um eine Verbesserung der Menschheit. Aber das zentrale Anliegen ist eigentlich schon, dass das Individuum soll auch verbessert werden. Und die zentrale Zielsetzung des Transhumanismus ist wirklich, dass das Individuum eine verbesserte Lebensqualität erreicht. Und der Transhumanismus hat da ganz unterschiedliche Ansätze, um das zu realisieren. Das wird dann auch in dem Kontext ganz intensiv diskutiert, inwieweit wir diese Techniken einsetzen sollen, welche neuen Techniken wir erlauben wollen. Aber natürlich auch, das Individuum lebt nicht alleine, sondern hat immer einen ganz sozialen Kontext. Und da hängt natürlich zusammen, wie sind die Umstände, dass die auch angemessen sind, um damit das gelungene Leben, die Lebensqualität der Individuum realisiert werden kann.
Also ich denke, sicherlich geht es um Verbesserung, aber der Transhumanismus hätte ja auch nicht so viel Gegner, die es ja nun wirklich reichlich gibt, wenn es jetzt nur allgemein um Verbesserung ginge, weil da kann ja eigentlich keiner was gegen haben. Aber der Transhumanismus setzt natürlich sehr auf Technik, um den Einzelnen oder auch die Menschheit zu verbessern. Und es ist natürlich auch so, dass es eine Verbesserung sein soll, die im Prinzip so ja die klassischen biologischen Grenzen teilweise auch überschreitet. Und das ist dann natürlich was, wo dann doch einige Probleme mit haben, weil sie dann sagen, oh, die Transhumanisten wollen Gott spielen oder die setzen das klassische Menschenbild jetzt außer Kraft. Also da muss man schon sagen, es geht jetzt nicht um ein bisschen besser schlafen oder ich renne jetzt ein bisschen schneller, sondern es geht schon um sehr fundamentale Dinge, die auch tatsächlich, deshalb schreibt dieses Buch ja auch ein Philosoph und ein Mediziner, auch durchaus philosophische Fragen nach sich ziehen. Also was bleibt vom Menschen nach dem Transhumanismus?
Der Begriff ist ja auch sowas, was auch diskutiert wird. Also die Gesellschaft für Transhumanismus, heißt die so richtig, hat sie auch wieder gestrichen aus ihrem Titel, diesen Begriff. Allein der Begriff sorgt ja schon für Zwiespalt, oder?
Genau, die World Transhumanist Association hat sich dann irgendwann umbenannt in Humanity Plus, weil sie auch gemerkt haben, dass für viele das extrem gefährlich klingt. Sozusagen ein Abrücken von der Menschheit, ist da überhaupt noch die Möglichkeit? Inwiefern ist da nicht etwas am Menschen, was wir überhaupt noch beibehalten wollen? Aber es geht in der Tat darum, sozusagen das grundlegende Verständnis auch der menschlichen Natur, irgendeiner festgefahrenen, essentiellen menschlichen Natur wird in dem Kontext des Transhumanismus aufgelöst. Und das betrifft natürlich dann ganz fundamentale Elemente unseres Menschseins. Also gerade so Sachen wie Sexualität werden da berührt und einfach so Techniken werden bejaht, dass wir eben nicht mehr über natürliche Reproduktion uns fortpflanzen, sondern dass auf einmal eine künstliche Gebärmutter diesen ganzen Prozess übernimmt. Und das geht natürlich mit starken Emotionen einher und berührt starke Gefühle, die bei uns allen vorhanden sind.
Spannend ist ja auch, wie ihr dazu gekommen seid. Also zum Beispiel Bernd, du bist ja eigentlich Arzt, könntest dich genauso gut mit der Heilung von Krankheiten beschäftigen. Jetzt forschst du am Alter. Ist Alter auch so eine Art Krankheit aus Sicht der Transhumanisten?
Altern ist die Mutter aller Krankheiten. Also wenn wir sehen, woran die Leute heute, zumindest so in der industrialisierten Welt, sterben, dann sind es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist Krebs, das ist neurodegenerative Erkrankungen wie die Demenz. Eigentlich ganz unterschiedliche Erkrankungen, die aber alle eine gemeinsame Ursache haben, nämlich zunehmendes biologisches Alter. Und wenn man da eine gute Präventionsmedizin machen will, dann muss man tatsächlich Altern an sich auch behandeln. Also das ist seit vielen Jahren mein Ansatz, deshalb mache ich seit langer Zeit Anti-Aging-Medizin. Aber auch da gibt es inzwischen unterschiedliche Richtungen. Also ich will mal so sagen, die einen sind so pragmatisch, nach dem Motto, ja, 15 Jahre länger leben, mit 100 gesund in die Kiste. Es gibt aber auch durchaus die Fraktion des Radical Life Extension, die sagen, nee, damit geben wir uns nicht zufrieden. Wir wollen dann wirklich 250 oder 500 oder sogar 1000 Jahre leben. Und das war für mich natürlich so ein bisschen als Anti-Aging-Mediziner dann auch der Einstieg in den Transhumanismus, weil die radikale Lebensverlängerung, das ist schon ein ganz, ganz zentrales Anliegen der Transhumanisten und auch Techniken, die jetzt in der Medizin natürlich von Bedeutung sind, wie genetische Therapien oder Einsatz von Nanotechnologie. Also all das spielt für die Medizin an sich eine Rolle, aber all das sind natürlich auch Kernthemen des Transhumanismus.
Wie bist du dazu gekommen, Stefan? Du kommst ja aus der philosophischen Richtung. Der Traum vom ewigen Leben, ist das was, was dich vielleicht schon immer verfolgt hat?
Also die Frage nach dem, was danach kommt, nach dem Sinn des Lebens, das war schon das grundlegende Anliegen, was mich auch zur Philosophie gebracht hat. Ich hatte so eine katholische Erziehung und habe dann irgendwann im Laufe der Entwicklung gemerkt, na, wie ist das denn mit dem Nachleben? Gibt es sowas wie ein Nachleben nach dem Tod? Und in den ganzen Büchern, die ich damals gelesen habe, weil ich war enorm naturwissenschaftlich interessiert, stand dann drin, naja, über diese ganzen Fragen können wir im Rahmen der Naturwissenschaft nichts aussagen. Da muss man irgendwann zu philosophischen Fragestellungen kommen. Und dann mit 13 habe ich ein Buch gefunden, Heraklit über das All, das sozusagen eine ganz neue Vision der Welt präsentiert hat. Und über Heraklit bin ich dann auf Platon und Nietzsche und Goethe und Spinoza gestoßen. Und dann kam eine ganz intensive Auseinandersetzung mit Nietzsche. Mit 20 hatte ich alles von Nietzsche gelesen und über Nietzsche und über die Diskussion, die dann diese Sloterdijk-Habermas-Debatte Regeln für den Menschenpart, die Ende der 90er Jahre stattfand, habe ich dann gemerkt, genau das sind natürlich die Verbindungen, die jetzt im Transhumanismus thematisiert werden. Und so bin ich schon vor ja über 20 Jahren zum Transhumanismus gestoßen und bemühe mich darum, das endlich mal auch philosophisch zu fassen, weil so eine richtige Philosophie des Transhumanismus hat noch niemand richtig vorgestellt.
Toll ist ja auch die Kombination aus euch beiden, der Philosoph und der Mediziner. Über die Geschichte und die Ursprünge des Transhumanismus kann man viel bei euch nachlesen. Aktuell im Jahr 2023 sind ja die Mehrheit der Transhumanisten, die man so kennt, tatsächlich Multimilliardäre. Das muss man so sagen. Warum ist das so? Was treibt diese Menschen so an?
Okay, also ob jetzt die Mehrheit der Transhumanisten Multimilliardäre sind, weiß ich nicht. In absoluten Zahlen wahrscheinlich nicht. Aber sozusagen die Prominenten, die sind natürlich schon, also Elon Musk ist da sicherlich der bekannteste Transhumanist überhaupt. Ich glaube, es ist nicht so sehr das Geld, sondern viele dieser Milliardäre leben ja tatsächlich im Silicon Valley. Und da haben die natürlich auch sehr, sehr viel Geld gemacht im Bereich der IT-Branche, die da seit 30 Jahren boomt. Und da ist natürlich der Transhumanismus schon eine beliebte Weltanschauung, weil die Leute sich natürlich intensiv mit Technik auseinandersetzen. Die haben ja auch gesehen, wie die Entwicklung einer neuen Technik im Prinzip unser ganzes Weltbild und auch unsere gesamte Existenz umwerfen kann. Ja, also innerhalb von 30 Jahren hatte dann jeder einen Personal Computer, hat jeder einen Smartphone, hat jeder Zugriff eigentlich auf das gesamte Weltwissen. Das heißt, das sind technologische Dinge, die die Welt ja verbessert, aber zumindest doch deutlich verändert haben. Das heißt, das sind Menschen, die haben das selber miterlebt und teilweise auch selber mitgestaltet. Und die sind natürlich offen auch für neue Technologien, die jetzt über den reinen IT-Bereich hinausgehen. Und daher sicherlich die Faszination so im Silicon Valley für den Transhumanismus. Mal abgesehen davon, dass natürlich Transhumanismus jetzt nicht nur eine Philosophie ist oder eine Technikutopie, sondern da kann man natürlich auch wieder ein neues Geschäftsmodell draus machen.
Ja, und viele von denen haben eben gemerkt, sozusagen mit Hilfe dieser neuen Techniken können wir etwas realisieren, können wir Ziele erreichen, die weit verbreitet sind, aber wir können das auf viel effizientere Weise machen. Wir können Begrenzungen einreißen, die ehemals für selbstverständlich erachtet worden sind. Also was wir jetzt gerade bei ChatGPT sehen, wie leistungsfähig solche Programme sind, das war vor 20 Jahren noch nicht mehr zu denken. Und das sind auch viele, ja, junge, brillante Menschen sind davon besonders fasziniert. Ich erinnere mich an eine Begegnung 2015 mit Vitalik Buterin. Das war eine Woche, bevor er sein Projekt Ethereum gestartet hat. Und auch das ist jemand, der dem Transhumanismus nahesteht. Und er hat es eben schon im Alter von 21 Jahren, hat er eine Cryptocurrency realisiert. Und jetzt in den letzten Jahren hat er davon gesprochen, wenn er mal Nachfahren hätte, dann würde er so von der Digitalisierung ein bisschen, das zwar natürlich auch immer noch wichtig nehmen, aber er würde sogar verstärkt in die Gentechniken gehen, weil er davon ausgeht, dass das die neuesten Möglichkeiten sind, um wirklich unsere Lebensqualität auf ganz signifikante Weise zu steigern. Also hier merkt man, dass sie nehmen die neuesten technischen Entwicklungen und ernst und versuchen sie zu realisieren, sodass sie im Sinne der Steigerung unserer Lebensqualität genutzt werden können. Und deswegen ist da sozusagen unter den prominenten Transhumanisten die Dichte derjenigen, die durchaus ein bisschen reicher sind, ziemlich hoch. Aber wichtig ist auch zu realisieren, dass mit diesen Fragestellungen ganz grundsätzliche, menschliche, philosophische, ganz, ganz tiefgründige Fragestellungen thematisiert werden. Und das versuchen wir auch oder stellen wir auch in dem Buch in den verschiedenen Facetten dar.
Ich glaube das sofort, dass euch das antreibt. Bei denen bin ich mir nicht so sicher, ob nicht doch auch Machterhalt oder sowas da eine Rolle mitspielt. Aber Transhumanismus, du hast es schon angesprochen, umfasst ja so viele verschiedene Bereiche. In eurem Buch listet ihr es auf und Homo ex Machina heißt das ja. Und den Maschinenmensch, den gibt es ja eigentlich schon. Also wenn man jetzt so ganz dumm drüber nachdenkt, dann denkt man an Terminator und Robocop. Aber Cyborgs, das ist schon eine Realität, oder?
Also im medizinischen Bereich definitiv. Also Cyborg ist ja im Prinzip so eine Mensch-Maschine, ne? Die Verschmelzung von Mensch und Roboter oder von Mensch und auch Neurotechnik. Und es gibt eben schon Neuroprothesen, die eigentlich schon klinischer Alltag sind. Cochlea-Implantate zum Beispiel gehören dazu. Die setzt man ein bei Menschen, die schwerhörig sind oder sogar auch taub sind aufgrund einer Innenohrtaubheit. Und das ist eben ganz was anderes als ein klassisches Hörgerät. Ein klassisches Hörgerät verstärkt eigentlich nur den Schall. Ein Cochlea-Implantat arbeitet ganz anders. Das setzt tatsächlich sozusagen Schallgeräusche um in Nervenimpulse. Und wir haben da eben eine direkte Verbindung von einem Neurochip zu Nervenzellen im Gehirn. Und das ist natürlich eine grundlegende Sache. Damit habe ich sozusagen prinzipiell die Möglichkeiten geschaffen, eben Computerintelligenz und biologische Intelligenz miteinander zu verbinden, also digitale Chips mit den Nervenzellen unseres Gehirns. Und wenn diese prinzipielle Möglichkeit mal da ist, dann muss das ja nicht bei Cochlea-Implantaten bleiben. Also dann geht es nicht nur darum, besser zu hören, dann kann ich mir auch ein Memory-Chip ins Gehirn einpflanzen lassen und habe dann Zugriff auf jegliches Wissen der Welt oder ich verbinde mein Gehirn direkt mit dem Internet, was zum Beispiel Ray Kurzweil vorschlägt. Also man muss sozusagen erstmal die prinzipiellen technischen Möglichkeiten haben, sonst ist es reine Spinnerei, aber die haben wir und damit sind eigentlich all diese Visionen doch ziemlich real schon.
Ja, und ich würde die Mensch-Maschine sozusagen nicht nur an solche bestimmten Geräte, Hirnschrittmacher festmachen, sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass wir als Menschen immer schon Cyborgs gewesen sind. Dass unsere Menschwerdung eigentlich erst dadurch geschehen ist, dass wir sozusagen technisch maschinell umgeformt worden. Und damit geht ein ganz neues Menschenbild und Verständnis vom Menschsein einher. Sozusagen unser traditionelles Menschenbild, was in den letzten 2000, 2500 Jahren in der westlichen Welt vorhanden ist, geht davon aus, dass wir unsere Vernunft, unsere Sprachfähigkeit dadurch erlangt haben, dass da irgendwas von außerhalb, von Gott, der aus der immateriellen Welt gekommen ist, irgend so ein göttlicher Funke, der sich mit unserem Körper verbunden hat. Und nach Darwin ist das immer unplausibler geworden. Sozusagen das, was wir mit Vernunft verbinden, und das ist auch die Sprachfähigkeit, ist vor dem Hintergrund, vor so einem evolutionären Hintergrund, im Endeffekt durch eine Genmutation entstanden, die vor etwa 300.000 Jahren wohl geschehen ist. Und diese Genmutation hat es uns ermöglicht, Sprache zu erlernen, sprachfähig zu sein. Und dann haben unsere Eltern und unsere Kultur hat uns ermöglicht, irgendwie tatsächliche Sprachfähigkeit, Vernunftfähigkeit zu erlangen. Wir haben dann geschichtliche Kenntnisse, wir haben Mathematik entwickelt, wir haben Physik entwickelt. Und das sind alles schon Techniken, die in unseren Körper, in unseren Organismus mit integriert wurden. Und wenn wir dann dieses Verständnis von Technik haben, dann ist eigentlich kein so großer Schritt hin zu den Gentechniken, zur Hirn-Computer-Schnittstellen oder zur Digitalisierung, sondern das ist in der ganzen Tradition von dem, was wir immer schon als Menschen, als Mensch-Maschinen, die wir immer schon waren, gemacht haben. Und wenn das in der Tat eine treffende Beschreibung ist, von der ich ausgehe, dann brauchen wir auch gar keine so große Angst vor den neuesten gentechnischen Modifikationen und anderen Entwicklungen in diesem Bereich zu haben. Und weil wir eindeutig gesehen haben in den letzten 200 Jahren, alleine schon, wie stark diese Techniken unsere Lebensqualität einfach gefördert haben. Wir haben unsere Lebensspanne hat sich in den letzten 200 Jahren verdoppelt. Und das betrifft eben nicht nur die fortschrittlichen Länder, sondern das ist ein globales Phänomen. Und gerade die Lebensspanne ist einfach ein ganz zentraler Element für auch die Lebensqualität, die wir haben.
Der Mensch ist einfach das Tier, was sich permanent weiterentwickelt. Ne? Also wenn du einen Löwen nimmst in der afrikanischen Savanne, heute, der unterscheidet sich eigentlich kaum von einem Löwen, der vor 200.000 Jahren in Afrika war. Also die beiden hätten kaum ein Problem, die Rollen miteinander zu tauschen. Wenn man sich anschaut, wie der Mensch vor 200.000 Jahren gelebt hat, als Jäger und Sammler durch die Savanne gestreift ist und wie der Mensch heute lebt, das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, also da hat sich der Mensch weiterentwickelt. Der Mensch gestaltet eben auch wie kaum ein anderes Tier seine Umwelt nach seinen Vorstellungen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht etwas, was der Transhumanismus erfunden hat. Das ist eine geschichtliche Entwicklung, die jetzt aber natürlich nochmal zunehmend Fahrt aufnimmt durch die Technologien, die wir entwickelt haben und die wir jetzt eben auch für diese Weiterentwicklung einsetzen.
Das hat natürlich ganz radikale Konsequenzen. Wenn wir realisieren, vor 6 Millionen Jahren haben die letzten gemeinsamen Vorfahren mit den Menschenaffen gelebt. Den Homo sapiens gibt es wohl seit etwa 300.000 Jahren. Und das heißt, das ist eine beständige Entwicklung, die stattgefunden hat. Und dann können wir uns natürlich die Frage, wird es den Homo sapiens sapiens in 300.000 Jahren noch geben? Wird es ihn in 6 Millionen Jahren noch geben? wenn wir diese Dynamik der Vergangenheit betrachten, dann müssen wir davon ausgehen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass entweder der Mensch ausgestorben sein wird oder dass er sich weiterentwickelt haben wird. Und wir haben jetzt in immer stärkerem Maße die Möglichkeit, aktiv in die Evolution einzugreifen, aktiv unsere Fähigkeiten, unsere Eigenschaften zu modifizieren. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ja, wäre es fast nicht eine Unterlassung, das zu unterlassen? Haben wir nicht fast schon eine moralische Verpflichtung, das zu tun? Wie wäre das der Fall, wenn Eltern die Möglichkeit haben, die Gesundheitsspanne des eigenen Nachwuchses im Durchschnitt um 30 Jahre zu erhöhen? Wäre das unmoralisch von Eltern, wenn sie sagen, nee, das wollen wir nicht? Und das sind natürlich Fragen, die im Transhumanismus thematisiert werden.
Es ist immer der schmale Grat zwischen Utopie und Dystopie, wo man nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber man hat sich die letzten Millionen Jahre eben auch davon überraschen lassen müssen, leider. Wir machen jetzt eine ganz kurze Zäsur, bevor wir weiter über ganz, ganz spannende Themen reden. Bei Fangen wir an gibt's in der Mitte immer ein Yin und Yang. Ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr dürft euch für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Könnt auch kurz sagen, warum. Ihr habt vielleicht den Film Matrix gesehen. Blaue Pille oder rote Pille? Wisst ihr noch, welche ist?
Also eine war sozusagen, ich erkenne die Realität hinter der vorgespiegelten, ja, computergenerierten Welt.
Genau, das ist die rote.
Das ist die rote Pille, genau.
Ja, und die blaue ist die, dass du in der Illusion, in der Simulation weiterlebst. Welche nehmt ihr?
Die blaue.
Das Entscheidende am Transhumanismus ist ja gerade die Nicht-Dualität des Denkens. Sozusagen diese Möglichkeit, dass wir dahinter irgendeine Realität, kann ich noch nicht mal intellektuell konzipieren. Aus meiner Sicht kann es einfach die Möglichkeit, etwas dahinter zu finden, irgendeine ultimative Realität in der Vorstellung, wenn ich sowas wie Diesseitigkeit, wie Nicht-Dualität, das beständige Werden konzeptionell denke, dann gibt es dort kein Dahinter.
Ich hätte mir keine schönere Antwort von einem Philosophen vorstellen können.
Das wollte ich gerade sagen. So antwortet ein Philosoph. Ne? Der Mediziner sagt einfach, ich nehme die blaue Pille. Der Philosoph macht die ganze Welterklärung.
Genau. Das nächste, wunderschön sein oder super schlau sein?
Das Spannende ist das Zögern jetzt in der Antwort.
Ich wollte den Stefan erst antworten lassen. Also bei mir ist ganz klar, schlau sein, weil schön bin ich ja schon.
Diese Wahlmöglichkeit ist in der Tat spannend, aber wir müssen sehen, dass wir mit Hilfe von Intelligenz, von diesen Fähigkeiten, wir gute Entscheidungen treffen können und genau die Entscheidung, um unsere Welt so zu gestalten, wie wir das können. Also insofern, auch dort hieße das, sich für die Schönheit, für die Intelligenz zu entscheiden, hieße das, von einer abgrundtiefen Hässlichkeit zu sein. Das wäre mit Sicherheit auch nicht die angemessene Wahl. Also auch hier muss schon eine angemessene Balance von dem sein. Also ein Leben ohne Intelligenz und in der abgrundtiefen physiologischen Hässlichkeit wären beides keine wünschenswerte Vorstellung.
Lassen wir mal so stehen.
Ich finde ja auch diese beiden, also so einen strikten Unterschied sehe ich da nicht. Also ich finde auch Intelligenz ziemlich sexy. Ja?
Okay. Zum Lunch. Vielleicht habt ihr ja schon mal Lunch mit einem von den beiden gehabt oder beiden. Ihr habt sie beide schon erwähnt. Elon Musk oder Ray Kurzweil von Google. Mit wem lieber mal essen gehen? Oh, ihr zögert lange.
Elon Musk. Tatsächlich. Also nicht, weil er jetzt vielleicht noch der Prominentere ist, sondern ich finde ihn eigentlich noch vielseitiger. Also Kurzweil ist auch natürlich ganz breit aufgestellt, ganz viele Themen, aber es ist sozusagen immer so die Weiterentwicklung der transhumanistischen Ideen. Und Elon Musk hat für mich sowas herrlich Sprunghaftes. Da weiß man eigentlich heute nicht, was er morgen machen wird. Dann kauft er mal plötzlich Twitter ein und Sonstiges auch. Also Kurzweil ist das alles sehr stringent, was er macht. Bei Musk springt's häufiger mal hin und her. Und das finde ich intellektuell eigentlich anregender.
Ja, also ich würde mich da für Elon Musk entscheiden, aber nur um zu überzeugen, dass die verschiedenen Argumente, die er da, insbesondere das Simulationsargument, das er von einigen Oxforder Transhumanisten übernommen hat, um ihn zu überzeugen, dass das völliger Schmarrn ist und ich glaube, dass jemand, der so intelligent ist wie er, das, wenn ich ihm das in Ruhe erkläre, auch realisieren wird.
Okay, im Alter. Wenn ihr jetzt sonst super gesund sein könntet und ewig leben, aber jetzt müsst ihr euch für Pest oder Cholera entscheiden, lieber blind oder lieber taub?
das ist wirklich eine schreckliche Entscheidung, die hier, mit der wir hier konfrontiert werden. Für mich ist immer schon die Musik von enormer Bedeutung gewesen. Ich bin auch ein Musikphilosoph und sozusagen gerade so was wie Musik von Wagner hat mich enorm begeistert. Das ist natürlich auch das Bühnenbild natürlich sehr wichtig. Ich habe mit den Klängen bin ich so stark emotional verwurzelt und eigentlich ist übrigens auch in Wagner schon sind transhumanistische Elemente schon vorhanden. Also wenn wir sowas wie Rheingold sehen und die Götter von Rheingold, dann sind das eigentlich transhumanistische Posthumane, weil die natürlich auch nur jung und schön und stark bleiben, weil sie die Freiers goldene Äpfel haben und wenn ihnen die Äpfel weggenommen werden, dann altern auch sie. Und insofern diese musikalische Bedeutung, also ich möchte immer noch bis ans Lebensende immer noch Wagner und andere Opern hören von Sven Helbig, von Philipp Glass und insofern würde ich mich immer für das Hören entscheiden.
Ja, geht mir ähnlich. War ja auch die Frage im Alter. Und da denke ich auch, Mensch, im Alter hat man ja schon so viel gesehen. Und da ist man der Hörsinn. Die vielen Bücher, die ich dann noch lesen möchte, die kann ich ja dann auch bei Audible bekommen als Hörbücher. Also ja, würde ich mich ähnlich entscheiden wie der Stefan.
Und Stichwort Alter. Wenn ihr noch mal ein Jahr 18 sein könntet, aber ansonsten ist dann Schicht im Schacht oder ewig 80 sein?
Na, dadurch, dass wir der Transhumanismus die Zielsetzung der Erweiterung der Gesundheitsspanne ja immer stärker realisiert, sind wir mit 80 noch wie 18 und so viel. Insofern, also das ist natürlich die bessere Wahl. Ewig 18, ich kann mit dem Konzept der Ewigkeit nichts anfangen. Ehrlich gesagt, auch den Transhumanismus sollte man nicht so denken, dass hier tatsächlich etwas von Unsterblichkeit oder mit irgendeiner Form von Ewigkeit identifiziert wird. Aber so, naja, 1000, 2000 Jahre oder auch 5000 Jahre, wenn es mir da in der Tat gut geht und ich gesund bin, dann sehe ich keinen Grund, warum ich irgendwann einmal nicht mehr leben wollen wollte.
Ja, also ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt nochmal 18 sein sollte. Also so toll war es damals auch nicht. Ich bin jetzt inzwischen 64. Bin, glaube ich, glücklicher im Leben als mit 18. Und ja, wenn ich mit 80 noch fit bin, wie gesagt, das ewige Leben werden wir nicht bekommen. Aber da wüsste ich schon noch die nächsten 200 Jahre, was ich machen würde.
Und wo wir jetzt schon beim Lebensabend sind, das letzte Paar wäre, wo wollt ihr den denn lieber verbringen? Transhumanistische Frage, auf dem Mars oder der Erde?
Da antworte ich jetzt mal als Erster definitiv auf der Erde. Also auch wenn das so eine transhumanistische Vision ist, auch von Elon Musk, wir machen da Kolonien. Also für mich ist ganz klar, solange es auf dem Mars keine guten Restaurants gibt, keine herausragenden Opernhäuser und ich keinen Sommerurlaub am Meer machen kann, will ich da nicht hin.
Ja, also der Mars im gegenwärtigen Zustand ist nicht besonders lebenswert. Insofern, also ich lebe gegenwärtig in Rom. Ich kenne noch keinen Grund, warum es mich von hier wegbringen sollte. Mir gefällt es hier gut. Das Essen ist fantastisch, das Klima herausragend. Selbst im Winter wird es mal selten unter 0 Grad. Man kann das ganze Jahr draussetzen, hervorragendes Essen genießen. Das sind durchaus, also die von Kultur umgeben zu sein und selber noch transhumanistische Kultur realisieren. Was soll man mehr wünschen, außer noch eine erweiterte Gesundheitsspanne. Insofern, mir gefällt sie sehr gut.
Aber Elon Musk selber hat gesagt, auf die Frage, wo er denn sterben möchte, hat er gesagt, auf dem Mars. Hat aber dann auch hinzugefügt, aber nicht bei der Landung.
Danke für diese Einblicke. Da lernt man so ein bisschen auch den Menschen so ein bisschen hinter den Wissenschaftlern kennen, hinter den Autoren, wenn man mal so ein bisschen hin und her fragt. Wir beschäftigen uns jetzt noch ein bisschen weiter mit den vielen, vielen Themen, die ihr aufzeigt in diesem Buch. Man kann das gar nicht alles in so kurzer Zeit umfassen. Es ist wirklich, ich habe es im Vorgespräch vorhin kurz gesagt, mind-blowing, was ihr da alles zusammengetragen habt, was eben schon möglich ist. Denn das ist ja eine Utopie auf den ersten Blick, aber es ist Realität in so vielen Bereichen, die Ideen des Transhumanismus. Stichwort, was ich sehr faszinierend finde, worüber viele reden, in der Genetik des CRISPR-Cas, habe ich es richtig ausgesprochen? Wohl ein ganz einfaches Verfahren, was sehr, sehr effektiv ist, eine Genschere, mit der ich wirklich Krankheiten aus meiner DNA eliminieren kann.
Ja, ist richtig. Das gibt's so seit ungefähr 10 Jahren, 2012, und hat auch tatsächlich die ganze Gentechnik revolutioniert. Und zwar eigentlich in dem Moment schon, wo es veröffentlicht wurde. Also manche andere Dinge brauchen so ein bisschen, bevor es erkannt wurde. Da war eigentlich allen vom Fach klar, als die beiden Autorinnen das veröffentlicht haben, das ist eine Revolution, weil bisher konnte man auch schon genetische Eingriffe machen, genetische Veränderungen, brauchte dann aber zum Beispiel so Viren als Vektoren, was nicht unproblematisch ist. Die können auch das Immunsystem dann negativ beeinflussen und so weiter. Und plötzlich hatte man eigentlich eine Methode, wo ich also mit geradezu chirurgischer Präzision genetische Veränderungen vornehmen kann. Und das ist natürlich schon einfach ein Quantensprung innerhalb der Gentechnik. Und da sieht man auch, dass sich sowas nicht immer gleichmäßig oder exponentiell entwickelt. Da gibt's auch immer mal solche Momente, wo plötzlich was ganz Neues kommt und plötzlich fängt da ein neues Zeitalter an. Und das ist sicherlich für die Genetik beziehungsweise für die Gentechnologie, die CRISPR-Cas-Methode. Trotzdem ist es natürlich nicht ganz so einfach, wie das dann manchmal so einige Transhumanisten so dann hinstellen, nach dem Motto, jetzt machen wir uns alle das Gen für Intelligenz noch zusätzlich ins Erbgut oder für Musikalität oder das Gen, was in Grönland war, 200 Jahre alt werden lässt oder sonstiges. Also so einfach ist es dann auch wieder nicht. Das ist dann manchmal auch so ein bisschen naiv dargestellt, weil es gibt eben nicht das Gen für Intelligenz oder das Gen für Langlebigkeit oder das Gen für Musikalität. Aber natürlich haben wir die Möglichkeit, jetzt das, was die Evolution über Jahrmillionen zufällig immer gemacht hat, durch zufällige Mutationen ganz gezielt zu steuern. Und das leitet natürlich schon ein neues Zeitalter ein, ganz klar.
Ja, und in dem Bereich, gerade mit Hilfe von CRISPR-Cas, die Anwendung an Tieren und auch der Pflanzenwelt ist bereits enorm, ist so weit verbreitet, ist enorm effektiv. Ja, Menschen merkt man, geschieht die Forschung, man merkt, das Potenzial ist enorm. Das wird nicht mehr so lange dauern, dass hier wahrscheinlich die bahnbrechenden Entwicklungen stattfinden werden. Gegenwärtig sprechen alle von Digitalisierung. Ich gehe eher davon aus, dass das 21. Jahrhundert wirklich ein biotechnisches wird, ein gentechnisches wird. Und gerade mit CRISPR-Cas und auch verwandten Techniken des Genome Editing werden die wahrscheinlich die entscheidenden Durchbrüche hier realisiert werden. Aber das Ganze muss noch nicht mal bei CRISPR-Cas stehen bleiben. Wir haben auch Möglichkeiten, sowas von synthetischer Biologie, Bioprinting. Also sozusagen, wir haben jetzt gegenwärtig vielleicht einige so ihre 3D-Printer zu Hause, aber mittlerweile können mit Hilfe von entsprechenden Bioprintern, es kann dann möglicherweise eben auch schon künstliches Leben am Computer erstmal erschaffen und in einem 3D-Drucker ausgedruckt werden. Das ist noch keine Geschichte, die jetzt für die nächsten 5 Jahre relevant ist, aber dann können wir natürlich noch ganz andere Lebensformen realisieren, die wir heute uns wahrscheinlich noch nicht einmal mal vorstellen würden. Und das ist natürlich das enorm Spannende, sozusagen die Neugierde, die Faszination, kreativ mit dem Leben umzugehen, neue Formen zu erschaffen, zunächst einmal mit Hilfe von Digitalisierung, mit Hilfe von Sammlung von Big Data zu realisieren, wie bestimmte Eigenschaften und bestimmte Gene und Genkonstellationen zusammenhängen, um erstmal zu entwickeln, was wir hier kombinieren können. Und wenn wir diese Eigenschaften haben, und das macht übrigens 23andMe, ist ja dann eine ganz entscheidende Firma, die von der Ex-Frau eines des Google-Gründers mit begründet wurden, die haben schon über 10 Millionen Kunden, die so eine Genanalyse haben realisieren lassen. Und über diese Genanalyse können wir dann feststellen, welche Gene, Genkonstellationen mit Eigenschaften, Krankheiten, Reaktionen auf Pharmazeutika einhergehen. Und dann können wir immer stärker das mithilfe von Genome Editing oder möglicherweise dann in Zukunft auch mit Bioprinting realisieren. Und so können wir die Diversität von Lebewesen nochmal erhöhen und vervielfachen. Und also ich kann die Zukunft kaum erwarten zu sehen, was wir hier alles noch schaffen können.
Ja, und
jetzt muss ich aber trotzdem nochmal ein Argument. Du hast jetzt natürlich zwei Interviewpartner, die wie man auch merkt und hört, da voll hinterstehen oder weitgehend dahinterstehen. Das ist natürlich nicht überall der Fall. Also gerade wenn es zum Beispiel jetzt um genetische Veränderungen geht. Also ganz konkret, Stefan hat gesagt, da ist ganz viel möglich im Bereich zum Beispiel auch Pflanzen dann zu modifizieren. Ja, so schnell wird es in Deutschland nicht möglich sein, weil das ist grüne Gentechnik und da gibt es einen so enormen Widerstand dagegen seit vielen Jahren, dass die grüne Gentechnik mehr oder weniger verbrannte Erde ist in Europa. Also das geht teilweise in Amerika, das geht in Kanada, das geht in Australien, in einigen asiatischen Ländern. Die grüne Gentechnik ist in Europa eigentlich nicht mehr durchzusetzen, weil sie einfach auch in einem so schlechten Ruf steht, in den sie eben Gegner dieser Technologie auch gebracht haben, dass ich dafür die Zukunft auch keine großen Fortschritte sehe. Das ist in anderen Bereichen anders. Es gibt auch die rote Gentechnik. Das ist zum Beispiel, wir können Bakterien so modifizieren, dass sie zum Beispiel Insulin herstellen. Ja, das macht man schon seit 40 Jahren inzwischen. Ist seltsamerweise wird das akzeptiert. Ja, da kann man genauso sagen, Forscher spielen Gott. Ja, welche Bakterie käme sonst auf die Idee, menschliches Insulin herzustellen? Man kann, natürlich gibt es auch da genauso Firmen, die damit Geld verdienen. Ja, das ist ja immer ein ganz schreckliches Argument. Das machen Leute, um Geld zu verdienen auch. Ja, meiner Zahnpasta verdienen auch Firmen Geld. Deshalb komme ich auch nicht auf die Idee, auf Zähneputzen zu verzichten. Und das nächste ist natürlich dann immer dieses Horrorszenario, ja, dann diese gentechnisch veränderten Pflanzen, die verlassen dann ihre Zuchtgebiete und die überwuchern dann alles und Sonstiges. Das kann ich für insulinproduzierende Bakterien ja auch so ein Horrorszenario machen. Die gehen aus ihren Tanks raus, gehen ins Grundwasser und verseuchen unser Grundwasser mit Insulin oder mit anderen Dingen auch. Also da ist es manchmal nicht so ganz nachzuvollziehen, warum das in manchen Bereichen, ich sage jetzt mal grüne Gentechnik, Pflanzen, so ein absolutes Horrorszenario ist, während es in anderen Bereichen gentechnisch modifizierte Bakterien, die Arzneimittel herstellen, allgemein akzeptiert ist. Also da ist auch manchmal relativ wenig Sachverstand, glaube ich, hinter diesen sehr emotional geführten Debatten.
Ja, ist halt sehr angstbehaftet, denn ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Utopie und eine Dystopie, die liegen ganz nah beieinander und viel von diesen transhumanistischen Ideen und Ansätzen werden ja auch immer wieder in der Kunst, ihr habt dazu auch viel in eurem Buch geschrieben, aufgegriffen oder wurden aufgegriffen und sind teilweise schon Realität geworden. Der Film Gattaca, ja, der ist mittlerweile schon, ich glaube, über 25 Jahre alt, aber der thematisiert das ja, ne? Menschen, die optimiert sind, genoptimiert, leben in so einer Zweiklassengesellschaft mit Menschen, die das eben nicht sind. Und was sagt ihr denn zu diesen dystopischen Gedanken, wovor eben viele Menschen auch Angst haben, wenn wir hören, ja, viele Transhumanisten sind Milliardäre oder die Forschung voranbringen. Was ist, sagt ihr zu der Befürchtung, dass da so eine Zweiklassengesellschaft vielleicht wirklich eines Tages entstehen könnte? Zwischen denen, die sich's leisten können und denen, die es eben nicht können.
Ja, das ist schon eine wichtige Herausforderung. Das muss schon ernst genommen werden. Also ich glaube auch, es sind weniger die Probleme, die mit den Techniken als solchen einhergehen, sondern eher mehr diese soziologischen, sozialethischen, wirtschaftlichen Randbedingungen, die in der Tat Herausforderungen darstellen bezüglich der neuesten Technologien. Und Gattaca ist einfach ein fantastischer Film, der genau auf dieses Thema aufmerksam macht. Also die Herausforderungen, die mit bestimmten Techniken einhergehen können. Die Technik, die dort thematisiert wird, ist im Prinzip eine, die es in der Tat gibt. Also wir können hier, das ist sozusagen die Auswahl von befruchteten Eizellen nach der Präimplantationsdiagnostik und der künstlichen Befruchtung. Weil das ist genau, was in dem Film thematisiert wird. Dort wird der Arzt, der dort zu Wort kommt, sagt, ja, alle diejenigen, die entstehen, sind eigentlich keine Veränderten, sondern sind nur das Beste von euch. Sozusagen das Beste von euch, das, was auch auf natürlichen Wesen, auf natürliche Weise hätte zustande kommen können. Nur hier mit Hilfe der Auswahl können wir uns bewusst für bestimmte Eigenschaften entscheiden. Und die große, warum das so stark mit Emotionen behaftet ist, ist sozusagen, dass hier im Rahmen so einer künstlichen Befruchtung bestimmte befruchtete Eizellen ausgewählt werden und andere eben nicht ausgewählt werden und damit auch entsorgt werden oder mit denen Forschung betrieben werden soll. Und sozusagen, wie ist das hier? Womit sind wir konfrontiert, wenn wir hier am Lebensanfang befruchtete Eizellen vor uns haben? Sind das schon Personen? Sind das schon Träger von Würde? Was im deutschen Kontext häufig, was auch rechtlicher Ebene so gesehen wird? Oder sind das Sachen? Sind das befruchtete Eizellen, die eben keinen moralischen Wert haben? So wie das in vielen anderen Ländern gesehen wird. Und deswegen ist hier eine ganz grundsätzliche Entscheidung, wirklich eine ganz fundamentale Entscheidung, die hier thematisiert wird, wie, ab wann beginnt der Mensch sozusagen eine Person, ein Würdenträger zu sein? Und das ist so die entscheidende Frage.
Die Frage war, ob das zu einer neuen Zweiklassengesellschaft führt. Und da würde ich tatsächlich sagen, ja, das tut es. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das wahrscheinlich derzeit noch nicht vorstellen können. Also Zweiklassengesellschaft heute heißt ja im Wesentlichen eigentlich, die einen haben mehr Geld, die einen haben weniger Geld. Zweiklassengesellschaft im Transhumanismus heißt, wir haben auf der einen Seite tatsächlich die Optimierten, die Enhanceden, die dadurch, dass sie sich mit Computerchips optimieren, ihre Gene verändern, andere Techniken nutzen, tatsächlich völlig neue Fähigkeiten bekommen. Und dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen, die das nicht haben, weil sie entweder das ablehnen oder weil sie einfach gar nicht das Geld zur Verfügung haben oder die Ressourcen nicht haben. Das heißt, da haben wir dann plötzlich eine Spaltung der Gesellschaft in Optimierte und Nicht-Optimierte. Und die wird weit darüber hinausgehen, was wir jetzt an Spaltung haben durch die einen haben mehr Geld, die anderen haben weniger Geld. Das muss man auch schon klar sagen, wenn man sich für den Transhumanismus, glaube ich, engagiert.
Aber das muss eben nicht der Fall sein. Und deswegen wollte ich auch den Gedanken noch von vorhin, der war ja noch nicht zu Ende ausgeführt, um den Gedanken auch noch zu Ende zu bringen. Ja, das ist eine Technik, die enorm wirkmächtig bereits jetzt sein kann und mithilfe dieser, natürlich mit dem technisch, also einmal ist es eine rechtliche Frage, in Deutschland ist das gegenwärtig ohnehin verboten, in anderen Ländern ist das nicht so und natürlich ist das dann auch eine finanzielle Frage, sozusagen diejenigen, die sich das leisten können und diejenigen, die sich nicht leisten können. Aber wenn wir hier und das ist eine enorm verlässliche Technik bereits heutzutage. Im Prinzip könnte man das schon im ganz umfassenden Weise anwenden. In anderen Ländern wird es auch schon weithin angewendet und von möglichen Eltern genutzt. Wenn aber das so eine wirkmächtige Technik ist und die es zum Beispiel mithilfe von der wir es realisieren können, zum Beispiel eine 20, 30 Jahre erlängerte Gesundheitsspanne zu realisieren, dann wäre das etwas, was im Interesse von unheimlich von vielen Menschen, von fast allen Menschen wäre. Und dann stellt sich natürlich die Frage, um diesen sozialen Herausforderungen zu begegnen, dann müsste das eigentlich von der öffentlichen Krankenkasse finanziert werden. Das wäre sozusagen der Lösungsansatz, der aus transhumanistischer Sicht, aus einer libertären transhumanistischen Sicht, sondern aus meiner transhumanistischen Perspektive bejaht werden müsse. Wenn etwas ganz wirkmächtig ist, von großem Vorteil für viele Menschen ist, dann brauchen wir hier eine Finanzierung der öffentlichen Krankenkassen, sodass alle, die sich das leisten können, weil es in der Tat ansonsten zu einer Aufspaltung der Gesellschaft kommen würde.
Also, dass die gesetzlichen Krankenkassen den Transhumanismus finanzieren werden, da habe ich tatsächlich meine berechtigten Zweifel. Es gibt auch nicht das Gen, was wir uns einpflanzen lassen, was uns dann 20, 30 Jahre lang bei guter Gesundheit noch länger leben lässt. Aber was natürlich jetzt als erstes kommt, es gibt so einzelne Merkmale, die man beeinflussen kann. Körpergröße gehört dazu. Augenfarbe gehört dazu. Das heißt also, die ersten Designer-Babys, die werden sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie jetzt Gott weiß wie intelligent sind oder Gott weiß wie lange leben, sondern da wird in Asien jetzt erstmal ein Markt entstehen, wo wir dann demnächst ganz viele große, blauäugige, blonde Asiaten haben, weil das für viele da ein Schönheitsideal ist. Das heißt, so werden die ersten Designer-Babys aussehen, weil das sind monogenetische Dinge, die kann man jetzt schon verändern. Ob die Krankenkassen jetzt für blauäugige Chinesen zahlen müssen, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das sind die ersten Dinge, die wir als Designerbabys praktisch erleben werden.
Das hat sich auch in der Geschichte gezeigt. Wenn eine Technik besonders erfolgreich ist und im Interesse von vielen ist, dann ist sowas, und zum Beispiel das Smartphone ist ja, oder so das Handy ist ja ein schönes Beispiel. So vor 30 Jahren hatten Bekannte von mir, die waren dann Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen, die hatten schon Autotelefone in ihren Wegen. Aber aufgrund sozusagen der Vorteile, die damit einhergehen, ist das mittlerweile, hat das selbst in den am wenigsten entwickelten Ländern, hat fast jeder schon ein Smartphone. Und das heißt, und das geschieht mit den meisten Techniken, wenn sie in einem großen Vorteil sind und im Interesse von vielen Menschen sind. Und das trifft ja zum Beispiel auch auf solche Techniken zu, einfach wie Behandlungsmöglichkeiten von HIV. Das war noch vor 10 Jahren. Da hatten nur knapp 10% die Möglichkeiten, mit diesen Medikamenten versorgt zu sein, alle HIV-Positiven. Mittlerweile sind das weltweit zwei Drittel aller HIV-Positiven, die Zugriff auf diese Medikamente haben. Das ist immer noch nicht perfekt, aber man sieht, dass wenn irgendeine Technik besonders erfolgreich ist, dass das auch irgendwie ermöglicht wird, es möglichst vielen Betroffenen oder Menschen, die daran Interesse haben, zugänglich zu machen.
Also das gilt sicherlich für Handys, das gilt auch für Medikamente, die dann in Massenproduktion gemacht werden. Das gilt nicht zum Beispiel für chirurgische Eingriffe. Wenn ich mir zum Beispiel eine Neuroprothese machen lasse, dann ist das ein chirurgischer Eingriff. Der ist heute nicht billiger als vor 20 oder 30 Jahren. Eine IVF-Behandlung, die notwendig ist, zum Beispiel um Designerbabys zu machen, ist heute nicht billiger als vor 30 Jahren. Das ist immer noch teuer, das bleibt auch teuer. Das heißt, das werden sich nur ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen leisten können.
Es ist ja die Utopie, dass es sich dann irgendwann vielleicht alle leisten können oder die gesetzliche Krankenkasse es bezahlt. Und was man jetzt sehr schön gesehen hat, ist der Dialog zwischen euch beiden. Den habt ihr ja auch im Buch immer mal wieder zwischen den Kapiteln geführt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich muss leider jetzt so einen kleinen Deckel drauf machen, denn es sind so viele Themen. Wir haben noch nicht mal gesprochen über Nanotechnologie, über künstliche Intelligenz oder über unser Gehirn, ob wir das eines Tages vielleicht irgendwo uploaden und wieder downloaden können. Ja, es ist wirklich, ich habe es vorhin gesagt, mind-blowing. Es ist wahnsinnig viel und super, super spannend. Und unter Transhumanisten wird ja gesagt, im Jahr 2045 könnte das alles vielleicht tatsächlich nicht mehr Utopie, sondern Realität sein? Erste Frage, glaubt ihr das? Und zweite Frage, wie sieht eure Vision für das Jahr 2045 aus im Sinne des Transhumanismus?
Ja, die Möglichkeit des Mind-Uploadings, das wird immer so, Elon Musk und die Freunde sprechen davon, dass sowas in der Tat innerhalb von nächsten 20, 30 Jahren möglich sein wird, dass wir unsere Persönlichkeit auf eine Festplatte hochladen können. Wir finden das in Netflix rein, wir finden das in Hollywood Blockbuster-Film. Und wenn ich das Thema so im Unterricht auch anspreche, die Studierenden sind, die finden das enorm faszinierend und wollen da genau darüber spekulieren und finden die Möglichkeit, ja, wie ist das? Ist das denn, können wir dann solche Mythen, wie sie bereits im antiken Griechenland gab, können wir das tatsächlich realisieren? Da gab es ja diesen Seher Tiresias, das war derjenige, der auch mal eine Frau werden konnte und dann zurück zu einem Mann. Der wurde einmal beim Streit zwischen Zeus und seiner Frau geführt. Wer empfindet der mehr Freude beim Sex? Ist das der Mann oder die Frau? Und er konnte dort eine informierte Antwort geben. Und das sind natürlich so Vorstellungen, die im Rahmen des Mind-Uploading auch immer wieder thematisiert werden. Naja, dann lade ich einmal meinen Mind hoch auf meine Festplatte und dann kann ich ihn herunterladen. Dann mache ich mit Bioprinting einen neuen Körper und dann erfahre ich es, was es ist, ein Löwe zu sein und Sex mit einer Löwin haben zu können. Und das sind natürlich sozusagen Überlegungen, die irgendwie für viele Menschen faszinierend sind und deswegen auch in den Medien sehr intensiv thematisiert werden, wenn wir uns das mal ein bisschen so philosophisch reflektieren und darüber nachdenken, inwiefern das denn praktisch eine relevante Option ist, dann muss ich sagen, ich kann es nicht ausschließen, dass das in der Tat einmal geschehen wird. Und es gibt dann auch in der Tat so Leute wie zum Beispiel Stephen Hawking, der ja auch kein nicht ernstzunehmender Wissenschaftler ist, der sagt, naja, wir haben auch bis jetzt schon digitale lebende Entitäten. Der Computervirus lebt jetzt schon. Das ist sozusagen die am Anfang der digitalen Evolution. Aber auch der Computervirus hat keinen Metabolismus, kann nicht selber sozusagen sich mit Energie versorgen. Deswegen davon schon von einer lebenden Entität zu sprechen, halte ich für höchst problematisch. Und das ist sozusagen als eine Vision für die Zukunft irgendwie spannend, darüber nachzudenken. Ich glaube aber nicht, dass das die entscheidenden Fragen sind, die wir wirklich thematisieren würden, wenn es um Digitalisierung geht. Da haben wir ganz andere Fragestellen, insbesondere sozusagen die Frage nach der Bedeutung von Digitalen, von Privatheit, was in der Tat wichtiger ist, und das mache ich dann auch in dem Buch ganz eindeutig deutlich, was da wirklich Herausforderungen sind, einfach inwiefern wollen wir unsere digitalen Daten abgeben, inwiefern wollen wir, dass, wer soll eigentlich Zugriff auf solche digitalen Daten haben, und weil die von enormer Bedeutung sind, und die Chinesen haben da natürlich mit dem chinesischen Sozialkreditsystem da ein ganz spannendes Konzept entwickelt, hier, die verpflichten einfach alle Unternehmen, dass der Staat auf diese Zugriff hat. Und auf der Basis wird dann dem einzelnen Individuum ein bestimmter sozialer Wert zugeordnet. Der Vorteil, der für den Staat vorhanden ist, sie haben enorme Daten, um damit Forschung zu treiben. Wenn Daten in der Tat das neue Öl sind, wovon viele Wirtschaftswissenschaftler ausgehen, dann hat das natürlich einen Vorteil für die chinesische Wirtschaft, den wir nicht kaum aufhalten können oder wahrscheinlich schon jetzt keine Möglichkeit haben, damit im Wettbewerb zu treten. Und insofern, das werden die entscheidenden Fragen sein. Also wir brauchen weniger Angst davor zu haben, dass wir als geuploadete Minds in einem Zoo von Robotern oder künstlichen Intelligenzen landen, sondern eher vor den Möglichkeiten sozusagen einer digitalen, totalitären Gesellschaft, wo wir als Individuen unterdrückt werden, oder wo Europa nicht mehr diesen wirtschaftlichen Fortschritt haben will, wenn diese ganzen Daten nach China fließen, in Silicon Valley fließen. Wir stehen hier im globalen Wettbewerb, und das ist wirklich eine der zentralen Herausforderungen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Auf die Vision gehe ich gleich noch ein.
Okay. Haben wir 2045 sozusagen die Singularität, sozusagen die transhumanistische Jenseitsvision? Also ich glaube eher nicht, weil natürlich sehen wir diesen technischen Fortschritt. Natürlich ist er teilweise atemberaubend, aber er ist eben doch nicht einheitlich und er ist auch nicht so exponentiell, wie das zum Beispiel Ray Kurzweil gerne darstellt auch. Also ich bin ja auch schon ein bisschen länger sozusagen dabei, habe schon in den 70er Jahren Medizin studiert. Da war es zum Beispiel, da kamen die ersten Chemotherapien auf gegen Krebs. Ja, und da waren zum Beispiel fast alle damaligen Onkologen der Überzeugung, in 20 bis 30 Jahren ist der Krebs besiegt. Das ist jetzt aber 50 Jahre her. Ne? 50 Jahre, in der wir ja auch viel Innovation und Fortschritt erlebt haben. Das gilt auch für die Krebsbehandlung, aber dass der Krebs besiegt ist, können wir eigentlich nach 50 Jahren immer noch nicht sagen. Und das, denke ich, gilt auch für viele andere Dinge auch. Ja, also Altern abschaffen, was ja auch so eine transhumanistische Vision ist. Ne? Also es gibt ein schönes Buch von Ray Kurzweil, Fantastic Voyage. Da steht dann im Untertitel, wer die nächsten 30 Jahre überlebt, braucht nicht mehr sterben. Das Buch ist jetzt aber 20 Jahre alt. Da muss in den nächsten 10 Jahren noch viel passieren, um diese Vision jetzt umzusetzen auch. Also das lebt natürlich teilweise auch von großen Ankündigungen, weil damit kommt man in die Presse, damit kann man natürlich auch teilweise Geld einsammeln. Also da würde ich schon ein bisschen weniger euphorisch und optimistisch argumentieren. Also dass wir 2045 alle Probleme gelöst haben und dann in den Zustand der transhumanistischen Jenseitsexistenz dann übergehen, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, ich bin schon vielleicht noch ein bisschen optimistischer, aber ich würde keine Visionen für 2045 darstellen. Ich bin als Universitätsprofessor ein Wissenschaftler, ein Philosoph und sozusagen, ich bin kein Futurologe. Und sozusagen jede Form von Futurologie ist, denke ich, ist eine Pseudowissenschaft. Vorauszuschauen, was in 20, was in 30, was in 100 Jahren sein wird, das ist auf einer wissenschaftlichen Basis nicht wirklich möglich. menschlich. Wir haben bestimmte Indizien, um zu sagen, naja, das sind bestimmte Tendenzen, die sich tatsächlich wahrscheinlich realisieren lassen. Aber dann kommt es zum Durchbruch wieder im ganz anderen Bereich und dann entwickelt dieser Bereich sich weiter. Und insofern ist das ganz viel von zufälligen wissenschaftlichen Durchbrüchen abhängig, von denen wir heutzutage wahrscheinlich noch nicht einmal etwas ahnen können. Was aber spannend ist, wenn wir jetzt einfach zurückblicken, wenn wir uns einfach mal ansehen, ja, wie war denn die Lage 1963 in Deutschland und dann 50 Jahre später 2013 in Deutschland? Was war die durchschnittliche Lebenserwartung? Die durchschnittliche Lebenserwartung war bei Männern 63, bei Frauen war das 68, 5 Jahre höher 1963 und 50 Jahre danach, 2013, war sie bei Männern 15 Jahre höher, also 78, und bei Frauen lag sie damals bei 83 Jahren. Und naja, innerhalb von 50 Jahren ein Zugewinn an Lebensspanne von 15 Jahren zu realisieren, das ist schon auf individueller Ebene, ist das ein enormer Gewinn an Lebensqualität. Und das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, was das für uns persönlich ausmacht. Wenn ich mir vorstelle, naja, meine durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 63 Jahre oder die betrifft 80 Jahre, sozusagen, was ich da an mehr Erfahrungen haben kann, an besonderen Erlebnissen, an Glücksgefühlen, an Genusserlebnissen, an dem zu realisieren, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Und darum geht es natürlich im Transhumanismus. Die Gesundheitsspanne ist sozusagen nur die Voraussetzung, ist das, was die meisten Menschen irgendwie für wichtig im Leben erachten, in irgendeiner Form. Aber sozusagen die morphologische Freiheit und ist sozusagen das zentrale Anliegen im Transhumanismus. Morphologische Freiheit bedeutet auch das Recht, nach den eigenen idiosynkratischen Vorstellungen eines guten Lebens leben zu können, solange man nicht jemanden anderen direkt dabei irgendwelchen Schaden zufügt. Und das kann für den einen kann das Glück daran liegen, naja, wenn man dann gesund älter wird und dann einen schönen Spaziergang in Sils Maria, den See entlang, dort bei dem Nietzsche-Stein, wo er die Einsicht der ewigen Wiederkunft hatte, vorbeizugehen. Für den anderen mag das Surfen in Waikiki, in Hawaii zu sein. Also hier gibt es eine ganz große Vielfalt von sozusagen persönlichen Lebensentwürfen. Und das Spannende ist, dass wir mithilfe dieser Techniken einfach es schaffen können, gesund diese noch so lange wie möglich realisieren zu können. Und wenn ich jetzt die Entwicklung in den letzten 50 Jahren gesehen habe, dass das damals schon einen Zugewinn von 15 Jahren gab, dann und wenn ich weiterhin gerade mit Digitalisierung, mit den Gentechniken jetzt dieses Potenzial erkenne, dann glaube ich, ist da ein enormes Potenzial auch gerade in der nächsten Zukunft gegeben. Und dass dann es durchaus möglich sein wird, eine Frau kann dann vielleicht noch mit 50, mit 60 schwanger werden. Die Schwangerschaft muss sich aber nicht sozusagen im Körper realisiert werden, sondern in einer künstlichen Gebärmutter extern. Man kann weiter reisen, arbeiten, Alkohol trinken. Trotzdem, die Schwangerschaft wird in einer fantastischen Umfeld, in einer künstlichen Gebärmutter, in einem Biobag realisiert, mit den entsprechenden Vitaminen versorgt, mit entsprechenden Musik, der Nachwuchs gefördert, um so einfach hier die Vielfältigkeit des menschlichen Florierens, so dass jemand möchte, noch realisieren zu können. Und das sind sozusagen Möglichkeiten, an denen in der Tat geforscht wird, gearbeitet wird. Künstliche Gebärmutter ist etwas, was es jetzt schon für Lämmer durchaus gibt. In Holland und auch in anderen Ländern wird gerade an der künstlichen Gebärmutter für Menschen intensiv geforscht. Und dann können wir möglicherweise auch eben in einer polyamoresen Beziehung uns dafür entscheiden, zwei Frauen, ein Mann, hier werden die, hier nimmt man die zwei Eizellen von unterschiedlichen Frauen, man nimmt sozusagen den Zellkern von der einen, den restliche Zelle einer anderen, die wird künstlich befruchtet, in der künstlichen Gebärmutter große und sozusagen die Pluralität Menschenflorierens wird gefördert und das ist durchaus eine Vision, die ich mir in 50 Jahren realistisch vorstellen kann.
Wow, da explodieren gerade die Bilder im Kopf. Das war ein wahres Feuerwerk an Ideen für die Zukunft. Wenn jetzt, also am Ende von Fangen wir an, fragen wir unsere Experten immer nach zwei kurzen Tipps, wie man das, was man gerade gehört hat, vielleicht für sich selber auch umsetzen kann. Und wenn jetzt Menschen zugehört haben und sich gedacht haben, wow, Das könnte die Zukunft sein. Aber was kann ich denn überhaupt selber machen, vielleicht in meinem eigenen kleinen Alltag, um da auch hinzukommen, wenn ich jetzt nicht gerade Milliardär bin oder Elon Musk heiße? Habt ihr da vielleicht jeder einen, so einen kleinen Tipp, so einen kleinen Hinweis, wie man diese transhumanistischen Visionen auch für sich selber vielleicht nutzen kann im eigenen Leben für ein besseres Morgen für alle?
Also ich finde erstmal wichtig, tatsächlich neugierig bleiben. Das heißt also, sich auch informieren über diese Dinge und das vielleicht auch möglichst vorurteilsfrei. Ja, also was ich tatsächlich so in den letzten Jahren auch sehe, das ist so eine profunde Technikskepsis, die sich teilweise in bestimmten Bereichen und in bestimmten Bevölkerungsgruppen breit macht. Also weg von der Technik hin zur Natur, wobei dieser Naturbegriff natürlich auch irgendwie sehr, sehr obskur ist. Also letztendlich bei allen sicherlich auch Kollateralschäden, die es gegeben hat, hat uns Technik tatsächlich schon auch vorangebracht. Ne? Der Stefan hat es ja auch gesagt, wir haben heute eine längere Lebenserwartung. Lebensqualität ist besser, auch die Armut ist zurückgegangen und das haben wir eben tatsächlich im Wesentlichen auch durch Technik herbeigeführt. China ist ein aktuelles Beispiel, das war vor 50 Jahren, war das ein Hungerland, ja, und die haben China jetzt zur Weltmacht gemacht, indem sie ganz konsequent auf moderne Technologien gesetzt haben, auch auf Digitalisierung und so weiter, ja, und das ist für mich der Weg und nicht sozusagen dann in Berlin Mitte wieder zu sagen, wir fahren jetzt alle wieder Lastenfahrrad. Ja, also von daher sozusagen bisschen weniger Scheuklappen denken und bisschen positivere Grundeinstellung zu neuen technologischen Entwicklungen, welche ich dann für mich nutze. Okay, das muss jeder selbst entscheiden.
Ich glaube, eine der Anwendungen, die sozusagen jeder in der Praxis auch jetzt schon direkt umsetzen kann, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, sozusagen zu realisieren, was ist denn mein eigentliches Anliegen? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind die Bestrebungen sozusagen? Was sind Wünsche, die mir von außen aufobstruiert werden, wo das Mann sagt, du musst irgendwie schneller, höher, weiter, du musst den Job annehmen, der mehr Geld einbringt, du musst an eine Institution mit mehr Prestige gehen, du musst, das ist sozusagen die Zwänge zu haben, ohne zu realisieren, was ist denn wirklich das, was mich erfüllt. Und zu sagen, das geht mit einer Form von Achtsamkeitsmeditation, die durchaus auch pharmakologisch unterstützte Achtsamkeitsmeditation zu realisieren. Und Achtsamkeitsmeditation können stattfinden, wenn ich das Geschirr wasche und das achtsam tue. Das ist auch schon eine Achtsamkeitsmeditation. Hier etwas ganz bewusst zu machen, in der Gegenwart zu sein. Wenn ich in der Aussetzung mit Kunstwerken, beim musikalischen Konzert sozusagen das Wechselspiel zu erfahren, wie es ist, in der Musik zu sein oder als Betrachter tätig zu sein, immer mit der Achtsamkeit darauf sozusagen zu realisieren, sozusagen das zu fokussiert zu sein, was ist das, was ich in meinem Leben erreichen möchte, was mir wirklich wichtig ist, was ich nicht mache, weil das sozusagen die Erwartungen von Familie, vom kulturellen Umfeld sind. Und wenn ich das dann realisiert werde, sozusagen aber auch die Selbstkontrolle zu haben, um das durchsetzen zu können. Zu sagen, nee, nicht einfach bei den ersten Widerständen aufzugeben und mich irgendwie darauf einlasse, mich irgendwie auf anderes einlasse, sondern bewusst zu sein, das ist mir wirklich wichtig, hier bleibe ich dran, das versuche ich zu realisieren. Diese Selbstkontrolle, also einerseits Selbstkontrolle zu realisieren und auch über alle Widerstände hinaus dann etwas durchzusetzen und vorher über eine Achtsamkeitsmeditation zu realisieren, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Und das kann beides über Körperpraktiken realisiert werden, aber eben auch mit einer bestimmten technischen, pharmakologischen Unterstützung kann man hier durchaus auch behilflich sein für die Realisierungsprozesse, aber dann auch später für den Durchsetzungsprozess, diese Selbstkontrolle zu besitzen, um das die eigenen Anliegen in die Praxis umsetzen zu können. Und das, für den einen kann das der Spaziergang auf dem Jakobsweg sein, für den anderen kann das Verfassen eines Buches sein, für den dritten das Töpfern in der Toskana. Und insofern, ich glaube, das ist sozusagen eine der schwierigsten Herausforderungen, überhaupt zu merken, was wird mir von der Gesellschaft übergestülpt als etwas, was ich zu erreichen habe, und was ist wirklich etwas, was mich erfüllt macht. Und ich glaube, da gibt es eine ganz große Vielfalt von unterschiedlichen Anliegen und Wünschen und Begierden und Träumen, und das ist bei jedem Menschen was ganz Eigenes, und das zu erkennen ist eine der größten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind.
Zwei sehr, sehr spannende, sehr unterschiedliche und doch so ähnliche Antworten. Ich danke euch beide. Fangen wir an. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch.
Ja. Hat viel Spaß gemacht.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Bernd Kleine-Gunk und Stefan Lorenz-Sorgner heißt Homo ex machina, der Mensch von morgen. Chancen und Risiken des Transhumanismus, und es ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Bleibt neugierig und offen für neue Technologien, schaut in euch selber hinein und lebt den Moment, vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber hoffentlich gesund und aufmerksam für alles, was da noch kommt. Ob auf dem Mars oder der Erde, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.